In den folgenden 100 Minuten erinnern wir daran, was am 6. Juni 1944 hier in der Normandie geschah. Wir zeigen historische Filmdokumente. Wir sprechen mit Augenzeugen und Beteiligten beider Seiten über ihre Erlebnisse und ihre Ängste.
Wir hören uns um, wie die Franzosen heute denken. Über die deutsche Besatzung, über die Landung und über die Zerstörung der Stadt Caen durch die Alliierten.
Wir begleiten einige Veteranen, die in diesen Tagen an den Schauplatz der Landung zurückkehren. Einige von ihnen proben sogar noch einmal den Ernstfall.
Wir diskutieren mit jungen Franzosen darüber, wie sie diese 50-Jahr-Feier einschätzen und wie sie es finden, dass die Deutschen nicht daran teilnehmen. Und wir wollen zeigen, wie schon im Vorfeld dieses große Fest der Sieger seltsame Blüten treibt.
100 Minuten aus der Normandie, 50 Jahre nach der Landung der Alliierten. D-Day heißt in der englischen Kriegssprache ein außergewöhnlicher, ein wichtiger Tag. Das ist dieser 6. Juni 1944 wirklich gewesen. Er war schrecklich für diejenigen, die ihn erlebt und überlebt haben. Er war entscheidend für den Ausgang des Zweiten Weltkrieges, für das Ende der Nazi-Diktatur. Und er war einmalig, was den Einsatz von Menschen und von Kriegsmaterial anging. 7000 Schiffe näherten sich damals der französischen Kanalküste, die von den Deutschen besetzt gehalten wurde. An Bord über 180.000 Mann. Als sie später landeten, war der Strand, der heute so friedlich aussieht, übersät mit Leichen und Wracks. Viele Veteranen, Alliierte und auch Deutsche, kehren immer wieder an den Schauplatz der Landung zurück, trotz ihrer schrecklichen Erlebnisse. Aber noch mehr, einige Amerikaner, alle weit in den 70ern, wollen es 50 Jahre danach noch einmal wissen.
Ihnen gilt ewiger Ruhm. Die 82. und die 101. Luftlandedivision, das waren die Helden der Invasion. Tausende sprangen am D-Day ab über der Normandie. Viele, viele starben beim Angriff, wurden in der Luft oder am Boden zerfetzt. 30 der überlebenden amerikanischen Fallschirmspringer trafen sich jüngst in einem Meeting bei San Diego in Kalifornien. Na klar, denke ich, diese Amis wollen ihren Sieg von damals feiern, wie mein Urgroßopa sein Sedan von 70-71. Saufen und Sprüche klopfen. Und sie wollen, ganz verrückt, auch noch einmal springen. Jetzt, heute. Mein Gott, sage ich, alter Postpazifist, die Jungs sind doch 70, 80, 83 Jahre alt und noch mal rauf und noch mal runter. Ausbilder Lupe González erscheint mir als Scherzbold. Auch er ist bereits pensioniert, erklärt der Muskelmann. Und den Opas gefällt das Understatement des ehemaligen Marinekämpfers. Wie vor 50 Jahren sitzen sie jetzt wieder in der Rekrutenausbildung. Interessiert verfolgen die einen, wie Lupe González das Funkgerät erklärt, über das sie während des Fluges Anweisungen vom Boden erhalten. Doch manch einen langweilt die trockene Theorie. Erst bei der Freiluftgymnastik sind wieder alle mit Feuer bei der Sache. Der neue Commander verlangt vollen körperlichen Einsatz, unbedingten Gehorsam und eiserne Disziplin.
You're gonna get in that body position. Are you ready? Let's go!
Ich muss lachen. Verdammt, sie wollen es alle noch mal wissen. Und hier üben sie nur für ihren großen Auftritt in der Normandie im Juni. Nichts und niemand kann die Männer von der 82. und der 101. davon abhalten, nochmal über der Normandie abzuspringen. Auch nicht die Bedenken des zuständigen französischen Präfekten, eines ganz offensichtlich verweichlichten Papiertigers. Der nämlich wollte den sportiven Greisen den Spaß vermiesen. Doch die, fit wie eh und je, reagierten cool auf das Verbot. Sprungerlaubnis hin oder her, man werde auf jeden Fall springen, hieß es. Selbst wenn man, wie 1944, von der Flak geschossen würde. Veteran Karl Beck sagt,
ich finde es toll hier. Es ist ein toller Chorgeist hier, oder?
1944 war mit 18 der jüngste Springer.
Damals hattest du den ganzen Kran vor dem Bauch hängen. Heute hat man alles auf dem Rücken.
Because everything's on your back.
Okay, it's jumper number 4. Welcome to skydiving. 704.
Für den 68-jährigen Karl wird es jetzt ernst. Der erste Absprung seit dem 6. Juni 1944. Und die erste Landung seit einem halben Jahrhundert? Mutterweich. Karl Beck ist wieder froh, unten zu sein, und seine ganze Aufmerksamkeit gilt jetzt seinem Colonel, der nach ihm abgesprungen ist.
We're ready to go. I jumped with the Colonel. Where's he at, by the way? He's in the air, isn't he? All right. All right, Colonel.
Karl Beck, der Amerikaner, redet ausgelassen, macht Späße. Der Trainingssprung hat bei Karl aber auch alte Erinnerungen ausgelöst.
Wir sind 2 oder 3 Tage durch die Gegend geirrt. Erst dann trafen wir Franzosen. Wir hatten solchen Hunger, dass wir beschlossen, wir müssen irgendetwas unternehmen. Es war ungefähr 5 Uhr nachmittags, da das in Strömen gegossen. Wir konnten ein paar Leute hören, die auf einem Bauernhof arbeiteten.
And Johnson, did we sign? Johnson will stand up and I'll cover him with the one M1 rifle that we had.
Mein Freund Johnson ist aufgestanden und ich gab ihm Deckung. Als die Franzosen ihn sahen, waren sie etwas überrascht. Sie wussten nicht, was sie machen sollten.
So they decided, for us to come on. And of course we were very aware.
Aber sie wussten, wer wir waren. Schließlich haben sie uns mitgenommen. Wir waren etwas unruhig, weil wir nicht wussten, was passieren würde. Sie brachten uns in eine Scheune und versteckten uns unter dem Stroh. Wir sind 2, 3 Tage da geblieben. Man hat uns Wein gebracht, Kartoffeln, Calvados und eine Menge anderer Sachen. Fallschirmspringer,
das muss schon eine stramme Einheit sein. Am blauen Himmel von Kalifornien gehen die Übungen weiter. 70, 80, keine Weigerung. Ich bekomme Achtung. Richard Case kommt sauber runter.
Das klappte besser als erwartet, was?
Und wie alt sind Sie? 73 Jahre. Dann kommen Worte von Richard Case, die meine losen, lockeren Bemerkungen am Eingang des Berichtes verstummen machen, mich Journalisten entwaffnen.
Es war in der 4. oder 5. Nacht nach der Invasion. Ich habe in einem Feld Wache gestanden. Die Deutschen sind plötzlich auf uns gestoßen. Wir waren angespannt, erschöpft. Es wurde gerade hell, aber zwischen den Bäumen war immer noch alles voller Schatten. Und es war sehr schwierig, irgendetwas genau zu erkennen. Über einer Hecke tauchte ein Kopf auf. Er hat sich umgeguckt. Das Einzige, was ich erkennen konnte, war ein Helm, glatt und dunkel. Er sah aus wie ein deutscher Helm. Aber vielleicht war es auch keiner. Ich habe diesen Soldaten angerufen. Ich habe laut gerufen. Er hat sich wohl gefragt, woher die Stimme kam. Denn er hat sich umgeblickt. Schließlich ist er verschwunden. Dann ist er wieder aufgetaucht. Ich habe ihn noch 3-mal angerufen. Aber dieser Kopf war immer noch da. Da habe ich geschossen.
borrowed with my rifle. And it was one of our...
Es war einer von unseren Männern. Es war ein Oberleutnant meiner Kompanie. Ich habe ihn genau zwischen die Augen getroffen. Wenn Sie wissen wollen, ob ich nach dem Krieg Albträume gehabt habe, jahrelang habe ich davon geträumt. Vielleicht war es nicht meine Schuld, aber ich bin es gewesen. Ich habe es getan. Das könnte jedem passieren. Und ich würde es verstehen. Aber es ist eben mir passiert. Und das kann ich nicht begreifen.
It could have happened to anybody and I would have understood it. But it happened to me. I couldn't understand it.
I'll tell you where you find it.
Karl Beck hat überlebt.
Ist ein Held.
Sieht es nüchtern. Ob die Sache es wert war? Ja, ich glaube schon. Gehen Sie mal auf den Friedhof in der Normandie. Gehen Sie da rum und gucken Sie sich die endlosen Reihen an. All diese Kreuze und all diese Sterne. Wenn man dann nochmal über die Frage nachdenkt, ja, meiner Meinung nach war es die Sache wert. Aber ich bin hier und die anderen liegen drüben. Ich habe Glück gehabt. Sie nicht.
I'm lucky.
Beim Absingen der alten Lieder zum Abschluss des Vorbereitungstreffens in Kalifornien viele nachdenkliche Gesichter. Sie haben nicht vergessen, viele tausend Kameraden starben bei der großen Invasion in der Normandie vor 50 Jahren. Ich, der Berichter, war damals am D-Day ein 8 Jahre altes deutsches Kind. Verdammt frage ich mich, warum bin ich niemals in Deutschland zu einem Treffen von überlebenden Soldaten gegangen, die ihre toten Kameraden ehrten, ihrer Niederlage gedachten. Von den Siegern hier hätten sie lernen können.
Hier sind sie heruntergekommen. Über 20.000 Fallschirmjäger der Alliierten allein in der ersten Nacht. Einer von ihnen hat sich verhakt. John Steele, er hängt jetzt dort oben. Über 3 Stunden hat er wohl dort gehangen, bevor man ihn befreien konnte. Und die Franzosen haben ihm hier in Sainte-Marie-Église auf diese Art und Weise ein Denkmal gesetzt. Helden erkennt man ja oft erst nach einer Schlacht. Davor sind manche gar nicht so mutig, wie man glauben mag. In England am Tag vor dem D-Day gab es viele, die sich weigerten. Die Gefängnisse waren voll mit Deserteuren. Viele fügten sich selbst Wunden bei, um nicht in den Kampf ziehen zu müssen. Es war wohl allen klar, dass die Operation Overlord kein Spaziergang werden würde. Es ist von daher sicher sinnvoll, sich noch einmal die Ereignisse in Erinnerung zu rufen.
In den ersten beiden Jahren des Krieges schien sich das Lied zu bewahrheiten. Große Teile Europas und der Sowjetunion waren von den Deutschen besetzt oder mit ihnen verbündet. Doch im Winter 1941 die ersten Niederlagen. Und die USA treten in den Krieg ein. Etwa ein Jahr später das Desaster von Stalingrad, die Wende. Seit Herbst 1943 befindet sich die deutsche Wehrmacht im ständigen Rückzug. Die Rote Armee befreit allmählich ihr Land. England liefert Waffen und Munition, schloss einen Pakt mit Stalin. Hitler hat sich verspekuliert. Im Juli 1943 landen amerikanische Truppen in Sizilien. Kurz darauf wird Mussolini gestürzt. Jetzt erklärt auch Italien Deutschland den Krieg. Am 4. Juni 1944, 2 Tage vor der alliierten Landung in der Normandie, empfangen die Römer die US-Soldaten als ihre Befreier. Schon 4 Jahre zuvor versuchten englische Soldaten auf dem Kontinent eine Stellung zu halten. Sie wollten den Franzosen Hilfe leisten gegen die Besetzung. Aber bei Dünkirchen wurden sie von deutschen Truppen wieder nach England zurückgedrängt. Doch 1943 beschließen die Alliierten, eine zweite Front zu eröffnen. Im Westen, in der Normandie. Bald stehen knapp 2 Millionen Soldaten in Südengland bereit zum Übersetzen. Die deutschen Generäle vertrauen auf ihre Verteidigungsanlagen. Welchen Zeitpunkt werden die Alliierten für die Invasion wählen? Wo werden sie angreifen? Doch wider Erwarten soll die Landung nicht an der engsten Kanalstelle bei Calais erfolgen. Die Küste westlich von Le Havre bietet bessere Bedingungen. Der längste Tag beginnt nachts. 11.000 Flugzeuge. Pausenlos werden deutsche Stellungen bombardiert. Die Alliierten nutzen auch hier ihre Überlegenheit in der Luft. In Landungsbooten kommen 185.000 Soldaten. Der erste Ansturm. Die Deutschen werden überrascht, obwohl sie lange auf diesen Tag gewartet haben. Der Erbauer der Festungsanlagen, General Rommel, ist am Abend zuvor in Urlaub gefahren. Hitler schläft. Im fernen Berchtesgaden. Niemand wagt ihn zu wecken. Noch kurz vor diesem 6. Juni hat er erklärt, der Krieg ist verloren, wenn es uns nicht gelingt, die Invasion aufzuhalten. Die Alliierten gehen getrennt vor. Amerikaner, Engländer, Kanadier. An einigen Küstenabschnitten gelingt die Landung unerwartet leicht. Anderswo sind die Strände mit Leichen übersät. Doch der D-Day ist ein Erfolg. Die Alliierten setzen sich an dem Küstenstreifen fest, dringen langsam ins Landesinnere vor.
Viele der jungen Leute, die auf der Seite der Angreifer und auf der Seite der Verteidiger am D-Day am 6. Juni 1944 teilgenommen haben, hatten überhaupt keine Vorstellungen von den politischen und den ideologischen Hintergründen ihres Einsatzes. Sie waren entweder freiwillig hier aus Patriotismus oder aufgrund eines Befehls. Das gilt für einen ehemaligen deutschen Soldaten, den wir hier am Omaha Beach an dem am meisten umkämpften Strand getroffen haben. Für den Dachdeckermeister Franz Gockel aus Hamm in Westfalen. Er war an dem Tag, als die Alliierten landeten, 18 Jahre alt. Das ist also der Kies, auf dem wir hier laufen, auf dem die Schlacht eigentlich stattgefunden hat. Was ist das für Sie, Herr Gockel, für ein Gefühl, wenn Sie 50 Jahre später, 50 Jahre nach dem 6. Juni 1944 hier wieder herkommen?
Ja, ich bin in der Vergangenheit schon sehr oft zum Jahrestag hierher gekommen und habe dann immer an die vielen Kameraden denken müssen, die hier damals ihr Leben gelassen haben.
Deutsche, Amerikaner, Alliierte.
Ja, vor allen Dingen ja erstmal die Deutschen, die ich dann auf dem deutschen Soldatenfriedhof wiedergefunden habe.
Hier über diesen Strand sind damals die Amerikaner nach oben vorgedrungen, haben Sie in Ihrer Stellung, Sie waren 18 Jahre alt, Angst gehabt, Herr Gockel.
Im ersten Augenblick waren wir sehr erschrocken, als wir die Schiffe erst ankommen sahen. Erschrocken und wütend. Eine gewisse Angst kam auf, als die Schiffsartillerie anfing zu schießen. Denn wir lagen ja auf einem Hanggelände, das von den Schiffen sehr gut einzusehen war.
Hier oben.
Und die konnten alle Laufgräben und jeden Befestigungspunkt von uns einsehen. Und ich habe nur kurze Stoßgebete gesprochen, wie es die Mutter immer wieder geschrieben hat. Gott schütze dich und denke an die Mutter Gottes, denke an deine Namenspatron. Und dann, es war einem oder mir von der Familie her so in Fleisch und Blut übergegangen, ja, bei diesen Situationen doch ein kurzes Stoßgebet zu sprechen.
Aber Sie mussten sich verteidigen.
Sie haben geschossen. Womit?
Ja, und das war,
kam nach der Beschießung. Es gab eine plötzliche, unheimliche Ruhe. Mhm. Und in dem Moment stürmen dann die Landungsboote vor. Und das Wasser war erst noch zurück. Und aber wie sie auf den Strand auffahren, auf den Sandstrand, gehen die Klappen offen, sie springen raus. Und dann setzte von hier unsere Gegenwehr ein. Und erst dann haben wir zu unseren Waffen gegriffen. Und wir versuchten eben, unser Leben zu retten. Wir haben nur an uns gedacht,
ja,
da lebend wieder rauszukommen.
Franz Gockel kämpfte in vorderster Linie im Widerstandsnest 62 nur durch einen Minengürtel vom Feind getrennt. Er war bewaffnet mit einem polnischen Maschinengewehr aus Beutebeständen und einem Karabiner. Das ist also der berühmte MG-Stand, in dem Sie gesessen haben. Von wann bis wann haben Sie hier verteidigt?
Von morgens beginnt der Landung etwa 6 Uhr bis mittags gegen 12 Uhr bei Hochflut. Das Wasser ging langsam zurück. Erst mit einem MG und als es erschossen war und mit dem Karabiner, habe ich hier versucht,
die Amerikaner aufzuhalten.
Wie viel waren Sie denn in dieser vordersten Linie? In diesem MG war ich alleine und etwa 15 Meter von mir entfernt war eine Panzerabwehrkanone.
Dort waren zwei Mann
und der zweite ist aber schon sehr früh verwundet worden, ist dann zurück. Und das nächste MG war etwa 30 Meter
verlässlich und der Kamerad ist gefallen.
Was konnten Sie mit einem Maschinengewehr gegen eine solche gewaltige Übermacht überhaupt ausrichten?
Beim ersten Ansturm, wenn die Soldaten des Gegners von dem Schiff kommen, kann man sehr viel damit erreichen. Es war grausam.
Es fand auf der ganzen Linie ein Sterben, könnte man so sagen, statt. Es kam mir vor, als wenn überall gemordet würde. Ich habe nicht an Soldatentod gedacht. Ich dachte nur, Mensch, da werden jetzt Menschen wie du, die werden dort umgebracht.
Dieses ist also der Munitionsbunker. Was war denn hier genau gelagert?
Hier waren mehrere Kästen mit Maschinengewehrmunition.
Und außerdem
Granaten für die 5 cm Panzerabwehrkanone. Die waren hier drin.
So untergebracht, dass von der Seeseite her nicht hereingeschossen werden konnte.
Und ein kleinerer Bunker, der nebenan noch steht, am Rande eines Laufbahns, der dort vorbeiging, dort waren hauptsächlich Handgranaten eingelagert. Und zwar Stielhandgranaten.
Hatten Sie denn überhaupt die Möglichkeit, diese Munition noch herüberzuholen?
Ja, es gab immer mal ruhige Momente. Und dann wurde versucht, hier rauszuholen. Und bei dieser Munition heranschaffen, ist dann ein Kamerad von der 5 cm Pack verwundet worden, auch durch Splitter.
Was ist das für ein Bunker, Herr Gockel, vor dem wir hier jetzt stehen, ungefähr 150 Meter vom Strand entfernt?
Ja, dieser Betonbunker hier wurde für ein Geschütz vom Kaliber 7,5 cm von der Organisation TOT wenige Wochen vor der Invasion oder vor der Landung fertiggestellt. Nur endgültig fertig wurde er nicht. Es fehlten noch Stahltüren hier vor, die einen möglichst weiteren Schutz geben sollen für die Geschützbedienung. Hierfür sind diese Aussparungen heute noch nach 50 Jahren klar zu ersehen.
Oberhalb der Geschützstellung, die ebenfalls zum Widerstandsnest 62 gehörte, die Reste eines Laufgrabens. Er war angefangen, aber nie vollendet worden. Daneben links im Bild eine Mörserstellung und rechts im Bild ein sogenannter Tobrukstand, eine nach oben hin ungeschützte Maschinengewehrstellung. Befehlshaber Rommel hatte kurz vorher den halbfertigen Zustand des Atlantikwalls erkannt und Abhilfe durch die Organisation TOT versprochen. Doch als die Alliierten landeten, war der Zustand der Verteidigungsanlagen kaum besser. Die Nazi-Propaganda hatte maßlos übertrieben. Haben Sie in diesem Augenblick auch daran gedacht, dass Sie hier für Deutschland kämpfen oder für Hitler kämpfen?
Für Hitler überhaupt nicht, denn wir waren eine Infanterieeinheit und ich habe auch nie ein Zeichen hier von Hitler. Das Hakenkreuz war uns fremd hier. Wir haben wohl auf der Uniform ein ganz kleines Hakenkreuz bei dem Adler gehabt, aber von Nazis keine Spur hier.
Also Angst ums Leben und nur ein Wunsch, überleben.
Ja. Angst ums Leben kann man nachher auch nicht mehr so sagen. Man war wütend und gedacht, Mensch, was bringen die da alles an die Küste? Und was sind wir für arme Hunde dagegen, arme Schweine? Wir können uns ja kaum wehren hier. Und da kommen immer wieder neue nach. Und das laufen immer wieder in den Tod. Wir haben dann gedacht, Mensch, die fallen doch alle. Die liegen alle am Strand herum. Und trotzdem spucken die Schiffe immer wieder neue Soldaten aus. Das war unbegreiflich für uns.
Aber der Tod, das waren Sie. Was war das für Sie?
Für ein Erlebnis, zum ersten Mal auf Menschen schießen zu müssen. Wir haben nicht auf den Menschen direkt geschossen, wir haben auf den Angreifer geschossen. Das waren für uns die Angreifer, den Mensch haben wir dahinter, den Einzelnen gar nicht so gesehen.
Ob Angreifer oder Verteidiger, jeder, der hier im Kugelhagel starb, war ein Opfer. Auf dem Soldatenfriedhof Lacombe liegen über 21.000 deutsche Soldaten. Auf den amerikanischen, britischen, kanadischen und anderen 40.000 alliierte Soldaten. Jedes Mal, wenn Franz Gockel in die Normandie zurückkehrt, wo er das Grauen des Krieges kennenlernte, besucht er die toten Kameraden.
Ich war mit dem Valentin 6 Monate in Kolwilsiermeer auf dem Widerstandsnest 62. Der Valentin war unser Koch und er war ein Bäckermeister aus Hennef an der Sieg.
Und erst beim ersten Angriff gleich gefallen.
Ja, auf dem Widerstandsnest 62 ist er gefallen. Helmut Kieserling hatte, wie ich, ein polnisches schweres Maschinengewehr zu bedienen. Wir lagen in den Stellungen etwa 30 Meter auseinander. Dazwischen war niemand mehr. Und jeder hat für sich eben versucht, den Gegner abzuwehren. Ich wurde verwundet
und Helmut Kieserling und noch ein anderer Kamerad waren wahrscheinlich gefallen. Ich habe ihn Jahre später auf dem deutschen Soldatenfriedhof hier in La Gambe wiedergefunden.
Diesen Strand hier, den Franz Gockel damals verteidigte, nannten die Amerikaner Fox Green, ein Teilstück des berühmt-berüchtigten Omaha Beach. In einem der amerikanischen Landungsboote saß als Kriegsberichterstatter Ernest Hemingway. Er schrieb in seiner Reportage, bei der Annäherung hatte ich zwei Maschinengewehrnester ausgemacht. Das eine schoss ununterbrochen, das andere lag 200 Meter weit rechts. In diesem Maschinengewehrnest, daran gibt es keinen Zweifel, saß und kämpfte Franz Gockel. Wie Hemingway gab es bei den Alliierten viele mutige Reporter und Kameraleute. Einer von ihnen ist der Amerikaner Francis Lee.
In New York wird Swing gespielt, als in Europa Kanonen donnern. Der Krieg, der Weltkrieg, ist weit weg. Die Maschine ist so alt wie der Film, so alt wie die Geschichte, die er erzählt. Mehr als ein halbes Menschenleben her und mehr als ein Mensch in seinem ganzen Leben verarbeiten kann.
What are you doing?
Was wird das?
Well, I'm editing a film.
Ich schneide meinen Film. Damals haben wir ja nur auf Film gedreht. Das muss dann auf Video überspült werden. Das ist heute natürlich viel schärfer. Und heute würde man das hier Arbeitskopie nennen. Aufnahmen vom D-Day. Ich wünsche mir, dass sie noch einmal gezeigt werden am 6. Juni 1994.
On June 6th, 1994.
Francis Lee vor 52 Jahren, Kameramann für die US-Armee. Er filmte die blutigen Schlachten vom D-Day bis zum Einmarsch in Deutschland. Was er damals erlebte, hat er in seinem preisgekrönten Dokumentarfilm Der Zweite Weltkrieg und ich verarbeitet.
Wenn ich dieses Material sehe, werde ich immer noch nervös.
Warum?
Kampfaufnahmen. Da will ich mich immer noch nach Heckenschützen umsehen, die dich umbringen wollten, wie sie es mit mir immer wieder versucht haben.
Kameramänner und Fotografen arbeiteten an vorderster Front. Um gute Aufnahmen zu machen, mussten sie alles riskieren. Dokumentarist Lee ging es vor allem darum, das unnötige Leiden in einem Krieg zu porträtieren. Auch die besiegten Feinde blieben in seinen Aufnahmen Menschen.
Ich war ja Pazifist und mit dem US-militärischen Imperialismus wollte ich nichts zu tun haben. Aber dann habe ich es mir anders überlegt. Alle meine Freunde waren in der Armee. Jeder war in der Armee. Das bin ich.
Ihre Freundin?
War sie damals.
...1942 meldet sich Francis Lee freiwillig. Training in Texas. Der japanische Angriff auf Pearl Harbor gibt den Anstoß. Aus dem Pazifist wird ein Patriot in Uniform. Rekrut Lee war im zivilen Leben Maler und Fotograf, linker Bohem. 1942 hatte er schon einen Namen als Avantgarde-Filmer. Und ein paar Wochen lang war auch der Krieg in Texas noch als Spiel getarnt. Rentner Lee ist 81 und lebt allein. Rosalyn wird ihm täglich vom Sozialamt geschickt. Seit ein paar Wochen gibt es fast nur noch ein Thema, der Krieg und die Befreiung Europas.
Man hat mich gleich zum Kameramann gemacht. Und dabei dachte ich damals, ich sollte Soldat werden, gegen Hitler kämpfen. Ich hasse die Nazis, ich verachte sie und ich liebe mein Land.
Seine vielstrapazierte Bell und Howell hat den Krieg überstanden.
Die Kamera ist ganz schön laut. Das war ja ein Problem. Damit hat sie unsere Position verraten. Die konnten mich erst hören, dann sehen und schön auf mich schießen. Das ist das letzte Foto von unserer Kameraeinheit vor D-Day. Die beiden links wurden verwundet und der Kamerad in der Mitte wurde 3 Monate später in der Bretagne getötet. 75% unserer Einheit tot oder verletzt. 6. Juni 1944, wir überqueren den Kanal von England. Die Deutschen hatten uns erwartet, aber nicht hier und heute. Schließlich war es Zeit zu landen. Die Rampen wurden heruntergelassen und wir gingen ans Ufer. Ich griff meine Kamera und fing an zu drehen. Der Strand war ein Inferno. Sie nannten ihn Roten Strand aus gutem Grund und ich hatte Höllenschiss.
Francis Lees erste Infanteriedivision hieß nach dem Blutbad dieses Tages die Große Rote Eins. 95% der ersten Angreifer auf Omaha Beach überlebten den 6. Juni nicht. Mit der heftigen Abwehr der Deutschen hatten sie nicht gerechnet.
Germans. Deutsche.
More Germans, yeah.
Kameramänner und Fotografen vor allem waren den deutschen Maschinengewehren nahezu schutzlos ausgeliefert. Ihre Verluste waren doppelt so hoch wie die der übrigen Soldaten. Die Hölle dieses Tages wird Pazifist Lee ein Leben lang begleiten. Vier Jahrzehnte später durchlebt er den Albtraum von Omaha Beach noch einmal. Am 6. Juni 1984, für eine französische Gedenksendung zum 40. Jahrestag der alliierten Landung.
Exactly, 40 years ago, I landed on this beach.
Wer kann sich das vorstellen? An einem strahlenden Frühlingstag auf dem Land wie heute, einem sonnigen Tag am Strand, findet eine der grausamsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs statt. Um über den Strand zu kommen, musste ich die Füße heben, um nicht auf eine Leiche zu treten. So viele Leichen lagen hier. Ein Grausen, das zu erleben.
Das Grausen vorzuführen, geschah inzwischen auf ausdrücklichen Wunsch von Präsident Roosevelt. Die Menschen in der Heimat sollten miterleben, dass die Besiegung der Nazi-Armee ihren Preis hatte. Amerika sollte sehen, hatten die Deutschen auch überlegene Waffen und tödlichen Fanatismus. Die kriegsunerfahrenen US-Soldaten aber die Moral auf ihrer Seite. In diesem Krieg die stärkste Waffe.
Dann sah ich diese Pistole des deutschen Offiziers. Und wenn ich sie mir heute anschaue, frage ich mich immer noch, wie viele GIs mit der wohl getötet wurden. Getötet oder verwundet.
Could be.
Ja, andauernd. 1000 Mal bestimmt bin ich beinahe gestorben. Hatte Riesenglück, dass ich bis zum Schluss ohne Kratzer davongekommen bin.
I'm very lucky. I never got a scratch. Anyway, I feel.
Ich hasse dieses gottverdammte Ding. Aber das ist halt die Armee. Wenn du schon mitmachst, dann musst du wohl auch kämpfen.
You're supposed to fight in the army.
Bis heute bin ich froh, dass ich Kameramann war, dass ich nicht schießen, niemanden töten musste. Die Vorstellung ist mir bis heute zuwider. Auch wenn sie unsere Feinde waren, sie waren doch Menschen, so wie ich.
Die Alliierten erobern Paris zurück. Nach der blutigen Schlacht vom D-Day liegen noch mehr als 2 Monate bitterer Kämpfe vor ihnen. Francis Lee dreht die Schrecken und am Ende die Freude, als die Pariser ihre Befreier empfangen. Soldat Lee erlebt hier den schönsten Moment seines Krieges.
Als die Kämpfe aufhörten, ging ich zur Place Saint-Michel. Ich wusste, dass Picasso hier irgendwo wohnt. Und meine Suche dauerte nicht lange, da saß ich in Picassos Atelier. Diesem großen Mann zu begegnen, war eines der bewegendsten Erlebnisse in meinem Leben. Ich fragte, ob die Nazis, ob die Gestapo ihn oder seine Freunde behelligt hätten. Da antwortete er heftig, alle, die unter den Händen der Gestapo gelitten hätten, seien seine Freunde. Er zeigte mir seine neuen Werke. Ich spürte den Krieg in jedem seiner Bilder.
Der Maler und Kameramann Lee kehrt nach dem Krieg in sein New Yorker Atelier zurück. Er ist wieder und immer noch der Pazifist, der er war. 1975 macht er den Film »Der Zweite Weltkrieg und ich«. Er gewinnt Preise für seine Avantgarde-Arbeiten und er macht Protestfilme gegen den Vietnamkrieg. Francis Lee wird ein Außenseiter bleiben in der US-Gesellschaft und Kunstszene. Einsamer Lebensabend eines Veteranen, der freiwillig in einen Krieg zog, weil er den Frieden liebte. 50 Jahre sind seither vergangen. Ein Augenschlag der Geschichte.
Nach dem Krieg ging ich in mein altes Bohemviertel an der 10. Straße zurück. 4 Jahre älter und der Krieg zu Ende. Ein Krieg verlässt unsere Erinnerung nie und oft zerstört er uns. Aber uns bleibt unsere Menschlichkeit vor, während und nach dem Krieg. Danach vor allem bewährt sie sich, unsere Menschlichkeit. Wir haben Deutschland erobert, die Russen von der einen und wir von der anderen Seite. Und das war's dann. Nicht alle Soldaten in der Nazi-Armee waren Nazis. Nicht alle hassten uns Amerikaner und wollten uns alle umbringen. Heute ist eh alles anders. Wir sind Freunde. Wir und die Deutschen sind Freunde.
Wir in Deutschland sind Freunde.
Der junge deutsche Soldat Franz Gockel, der hier so tapfer um sein Leben und für sein Reich kämpfte, und der amerikanische Kameramann Francis Lee, der hier in Omaha Beach so mutig an Land ging, um mit seiner Filmkamera über die Landung und über die Befreiung Europas vom Faschismus zu berichten. Sie hatten beide eins gemeinsam. Bevor sie in den Krieg zogen, waren sie mit allen Mitteln der Propaganda auf ihren Einsatz vorbereitet worden. Sie glaubten, für eine gute Sache zu kämpfen. Die Methoden der Vorbereitung waren aber äußerst unterschiedlich. Bei den Deutschen von einer fanatischen Ideologie geprägt, bei den Alliierten, vor allem den Amerikanern, fast spielerisch.
Mein Ideal auf dieser Welt, das ist für mich der kühne Held, der große blonde Mann. Er kommt aus einem Märchenland und reicht mir seine starke Hand, die mich zerbrechen kann.
Die Deutschen, Helden der Eroberung. Sie wurden zu Maulwürfen, hoben sich ein, setzten sich fest. Sie benutzten Beton, in den 40er Jahren ein moderner Baustoff. Aber ihre Bauwerke waren überkommen. Stacheldraht, Holzpfähle und Bunker, ein ganzes Netz unterirdischer Gänge. 20.000 Befestigungsanlagen thronten wie mittelalterliche Burgen entlang der Küste. Von Cuxhaven bis Biarritz, der legendäre Atlantikwall.
Comme le disait Mao Tse-Tung à l'époque,
wie damals schon Mao Zedong gesagt hat, lag die ganze militärische Stärke des Deutschen Reiches im Angriff, in der Offensive. Als Hitlers Armee zum Stillstand kam, als sie in die Verteidigung gezwungen wurde, bedeutete dies ihren Niedergang. Alle Kraft war in die Eroberung geflossen, in den Vorwärtsdrang, den Blitzkrieg. Sobald man sich einigelte, wie hier im Westen, und damit auch die Idee aufgab, über den Kanal nach England vorzustoßen, war deutlich, dass sich das Hitlerische Reich damit schwächte.
Le Reich hitlérien va commencer à s'affaiblir.
Hitler, der größte Feldherr aller Zeiten, nannte sich nun stolz der größte Festungsbauer der Geschichte. Sah doch selbst die Welt ab 1944 meist aus der Bunkerperspektive. Die erdrückende Schwere und Enge der Innenräume erzeugte eine eigentümliche Lähmung. Diese Dunkelkammern dienten vor allem dazu, sich den feindlichen Blicken zu entziehen, um selbst umso besser zu sehen. Diese Festung Europa verdammte diejenigen, die angetreten waren, die Welt zu erobern, zum Stillhalten, Abwarten, Ausharren. Wenige Seemeilen entfernt trafen Amerikaner und Engländer ihre Vorbereitungen. Sie hockten nicht wie Kaninchen im Bau, sondern fühlten sich wie in der Sommerfrische.
Dies war ein Konflikt zwischen zwei unterschiedlichen Wesensarten. Auf der einen Seite baute man eine Festung. Der Atlantikwall war ja nichts anderes. Auf alliierter Seite die Bomber, die fliegenden Festungen und die Schiffe. Es zeigte sich, die Deutschen sind kein Volk des Meeres, sondern ein Volk des Landes.
Ihr seid Helden, die anderen Zivilisten in Uniform. Das wurde den deutschen Lanzern immer wieder vorgeführt.
Und nun einige Worte zur Ausbildung der wirklichen amerikanischen Fallschirmtruppe, die ja bekanntlich nach deutschem Vorbild aufgebaut ist. Hier zwei Angehörige der feindlichen Fallschirmtruppen. Der ist Sergeant bei den Amerikanern.
Zwei Deutsche mimten den Feind mit Kaugummi und Pfeife.
Darunter das Rangabzeichen. Der da gehört zur englischen Fallschirmgruppe. Er ist Kanadier. Parachute heißt Fallschirm. Darunter das entsprechende Abzeichen. Das muss jeder deutsche Soldat wissen.
Donc, on voit. La guerre s'est jouée entre deux visions du monde. Une vision traditionnelle, héroïque.
Man kann sagen, dass es ein Krieg zwischen zwei Weltanschauungen war. Eine traditionelle, eine militärische Sicht der Welt mit Leuten, die sich zu Helden berufen fühlten, um der Armee und der Nation zu dienen. Auf der anderen Seite ein Soldat wie der GI, eine freie Person, die locker ist. Ein Mensch, der vielleicht nicht gerade mit einer Blume am Gewehr in den Krieg zieht, aber mit Liedern im Ohr wie In the Mood oder Moonlight Serenade. Ich glaube, das sind durchaus wesentliche Unterschiede. Auf der einen Seite der Liberalismus, die Demokratie, und auf der anderen der Totalitarismus mit seiner Marschmusik.
Die streng formierten Bewegungen der deutschen Soldaten verschmolzen mit der Starrheit ihrer Befestigungssysteme. Gegner gewannen ihr Selbstbewusstsein auf andere Weise. Wir werden unsere Wäsche an der Siegfriedlinie aufhängen, sobald der Waschtag gekommen ist. Ganz gleich, ob es regnet oder die Sonne scheint. Wir werden sie kräftig bürsten und schrubben. Der Tag der Entscheidung als Großwaschtag, wie unmännlich.
Le débarquement en Normandie a été précédé par des opérations, je dirais, de confusion de l'adversaire.
Der Landung in der Normandie ging ein großes Täuschungsmanöver voraus. Zahlreiche Verwirrspiele im Süden Englands sollten den Feind in seinem Glauben bestärken, die Invasion Frankreichs würde an ganz anderer Stelle erfolgen. Dafür baute man fiktive Flugplätze, falsche Geschützbatterien und so weiter.
Große Teile Südenglands glichen einer Filmkulisse. An der Ausarbeitung dieser Täuschungsmanöver waren bekannte Drehbuchautoren und Filmtechniker beteiligt. Attrappen à la Hollywood. Sogar die Dialoge im Funkverkehr waren dafür gedacht, vom Feind abgehört zu werden. Wirklichkeit und Täuschung waren nicht mehr zu unterscheiden. Der Krieg als Film für beide Seiten. Die schmalen Seeschlitze der Bunker beschränkten den Blick der Richtkanoniere wie eine Kinoleinwand. Vor dem entscheidenden Einsatz zugerufen haben: Let's go to the movies. Auf ins Kino. Neben den echten Fallschirmjägern wurden auch zahllose Puppen an Fallschirmen abgeworfen. Von der Erde aus waren sie nicht zu unterscheiden. Wurde auf eine dieser Attrappen geschossen, zerfetzten sie sich durch eingenähten Sprengstoff wie echte Körper. Die Luftangriffe am Tag X, dem D-Day, erschienen den Deutschen zunächst nicht anders als die der Tage und Wochen zuvor. Allzu lange hatten sie mit der Vorstellung gelebt, die Invasion käme wie ein Orkan mit tosendem Gebrüll. Ein Major erinnerte sich später: Die Armada erschien seltsam irreal, beinahe friedlich. Die ganze Szene glich einem Sommertag am Wannsee. Es fehlte anfangs der richtige.